Ja, und dann sind wir im Philipperbrief unterwegs und wir kommen heute schon zu Kapitel 3. Ich zeige wieder den Überblick, damit sich das auch ein bisschen einprägt bei uns. Kapitel 1, Christus, unser Leben, unser Lebensinhalt. Ich hoffe, dass das jeder von uns sagen kann. Mein Leben ist Christus. Und dann wird auch Sterben unser Gewinn sein. Wenn die Welt unser Leben ist, dann wird Sterben Verlust sein. Die müssen wir hinter uns lassen. Aber wenn Christus unser Leben ist, dann wird sogar das Sterben der Eingang sein in eine neue, wunderbare Zeit. Kapitel 2, Christus unser Vorbild, unser Modell. Gestern Abend haben wir gesehen, niemand kam von so hohen Höhen und hat sich so tief gebeugt wie er, von ganz oben nach ganz unten. Es ging nicht höher und es ging nicht tiefer. Und wir haben gelernt, dass Gott typisch handelt. Er erhöht die, die erniedrigt wurden, aber er erniedrigt auch die, die sich selbst erhöht haben. Das ist typisch für Gott. Das finden wir in der ganzen Bibel. Heute Kapitel 3. Und da können wir erfreulicherweise das ganze Kapitel behandeln, abschnittweise. Christus, unser Ziel. Damit wir das Ziel erreichen können, müssen wir zuerst das Alte hinter uns lassen. Und damit beginnt heute unser Vortrag. Aber zuerst dieses Bild. Wer von euch hat einen Kanarienvogel zu Hause? Ein Vogel haben ja viele, aber wer hat einen Kanarienvogel? Niemand? Naja, da habe ich euch einen mitgebracht, ja, der ist zwar nur zweidimensional, aber Kanarienvögel haben schon vielen Menschen das Leben gerettet. Wie geht das? Kanarienvögel wurden in englischen Kohleminen eingesetzt, um die Bergleute vor gefährlichen Gasen zu warnen. Hier ist ein Bruder aus Gelsenkirchen und einige andere kommen vielleicht auch aus dem Pott, wo viel gegraben wurde. Und Bergleute wissen das, dass da gefährliche Gase entstehen können, insbesondere Kohlenmonoxid. Und dieses Gas ist farb- und geruchslos. Man merkt es also gar nicht, aber hochgiftig. Und die Vögel sind empfindlicher gegenüber diesen Gasen als wir Menschen. Wenn sich Kohlenmonoxid in der Mine ansammelte, zeigte sich das zuerst am Verhalten der Vögel. Als erstes hörten sie auf zu singen. Wollen wir uns das merken? Als erstes hörten sie auf zu singen. Sie wurden unruhig, schwach oder fielen sogar von der Stange. Und das war für die Bergleute ein Warnsignal, die Mine schnell zu verlassen oder andere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Ich habe mit dieser Botschaft zwei Ziele. Zum einen wollen wir gleich am Beispiel des Saulus von Tarsus lernen, wie religiöse Menschen zu Gott finden können. Es können nicht nur gottlose Sünder, die in allen Sünden gelebt haben, den Herrn Jesus finden. Auch religiöse Menschen, die haben es vielleicht sogar noch schwerer, können den Heiland finden. Und als zweites, wir, die wir gläubig sind, die wir ihn kennen, die wir ihm nachfolgen, wollen lernen, wie wir geistlich frisch bleiben können und wie unsere Seele weiter fröhlich singen kann. Wir lesen Philipper 3, 1 bis 6. Philipper Kapitel 3. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Wir haben schon gesehen, dass der Philipperbrief auch der Freudenbrief genannt wird. Immer wieder spricht Paulus von der Freude, obwohl er gefangen gehalten wird in Rom. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gott dienen, im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, sagt Paulus. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Und jetzt zählt er auf. Beschnitten am achten Tag. Vom Geschlecht Israel. Vom Stamm Benjamin. Hebräer von Hebräer. Dem Gesetz nach ein Pharisäer. Dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde. Der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Bis dahin erstmal. Paulus spricht hier von sogenannten Judaisierer. Ich habe das Wort gestern Abend schon mal gebraucht. Judaisierer, das waren Juden, die waren zum Glauben an Jesus gekommen, aber sie dachten, auch die Heidenchristen müssten unbedingt noch beschnitten werden und den Sabbat halten und die jüdischen Speisegebote. Sie wollten ihnen nicht das ganze Gesetz aufdrücken, alle 613 Gebote, aber so ein paar Filetstücke vom Gesetz, vom jüdischen, vom alttestamentlichen. Also sie konnten nicht akzeptieren, dass Heidenchristen ohne Gesetz, allein durch den Glauben an Jesus Christus, von Gott angenommen würden. Und für uns ist das klar, wir kennen diese Botschaft von Kindesbeinen an. Aber wenn man als Jude aufgewachsen ist und eingebläut bekommen hat, die Gebote des Alten Testaments zu halten, eben 613 an der Zahl, dann ist das schwer für die Juden, das zu akzeptieren, dass die Heiden damit nichts zu tun haben, mit dem Halten der Gebote des Gesetzes. Sie wollten den Heidenchristen wenigstens, wie ich sagte, die Beschneidung, das Sabbathalten und die Speisegebote aus 3. Mose 11 auferlegen. Vielleicht auch noch ein paar Feste vom jüdischen Festkalender, 3. Mose 23. Und so drangen sie im gesamten Mittelmeerraum in die jungen christlichen Gemeinden ein. Wir wissen das vor allem von den Galatern, weil Paulus dann den Galaterbrief geschrieben hat und diesen Ansatz dieser Judaisierer scharf zurückgewiesen hat. Aber das war nicht nur in Galatien, sondern überall drangen Juden, Christen ein, die sich noch nicht vom Gesetz gelöst hatten. Und Paulus hatte da wirklich einen Kampf. Er wird scharf in der Ausdrucksweise. Wir würden heute sagen, er wird polemisch. Er nennt diese Leute Hunde. Und das ist sehr außergewöhnlich, denn normalerweise wurde dieser Ausdruck für die Heiden verwendet. Aber jetzt nennt er diese Judenchristen, die da eingedrungen sind und den anderen das Gesetz aufdrücken wollten. Er nennt sie Hunde. Er spricht Juden so an. Er nennt sie auch böse Arbeiter. Judaisten, die von den Christusgläubigen aus den Heiden die zusätzliche Beschneidung verlangten. Und er geht noch einen Schritt weiter. Er nennt sie Zerschneidung. Das ist wirklich ein ganz polemischer Ausdruck, wörtlich Verstümmelung. Ja, so als wäre nicht nur ein kleiner Schnitt gemacht worden am Körper eines jüdischen Jungen, sondern da wäre etwas ganz abgeschnitten, ja, Zerschneidung. Also Paulus wird wirklich scharf, er wird polemisch. Und er sagt, diese Leute, die vertrauen auf Fleisch, die fördern das Fleisch der Leute, die Energie des Fleisches. Und das ist natürlich eine schwierige Begrifflichkeit. Wenn wir heute Fleisch hören, denken wir an einen guten Steak oder ein Schnitzel oder irgend sowas, ja, was auf dem Teller liegt. Aber hier ist Fleisch ein sehr negativer Ausdruck. Es ist Gegensatz zum Geist, sondern eben das, was aus dem Menschen, aus der Energie des alten Menschen kommt. Ich habe mal was Nettes gehört. Da war ein Pfarrer und seine Konfirmanden hatten alle die Lutherbibel und da las er auch zum Beispiel Römer 8, Vers 12, da hieß es in der Lutherbibel so: So sind wir nun, liebe Brüder, nicht Schuldner nach dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben. Und er merkte, die Konfirmanden, die verstanden diesen Satz nicht. Und dann hat er sie gebeten, sie mögen doch mal ein Blatt nehmen und jeder sollte mal aufschreiben, wie er diesen Vers verstehen würde. Und dann hat er die Antworten bekommen und die originellste Antwort von einem Konfirmanden lautete so: Paulus hat seine Schulden beim Metzger bezahlt und möchte in Zukunft als Vegetarier leben. Ja, steht doch da, so sind wir nun, liebe Brüder, nicht Schuldner nach dem Fleisch. Wir haben keine Schulden mehr, haben wir bezahlt, dass wir nach dem Fleisch leben. Wir sind jetzt Vegetarier, ja, und leben nicht mehr nach dem Fleisch. So hat der Konfirmand das verstanden. Aber wir sehen, Fleisch bedeutet in der Bibel etwas ganz anderes. Schon kurz nach dem Sündenfall heißt es, Gottes Geist soll nicht immer da im Menschen sein, denn auch der Mensch ist Fleisch. Da wird der gefallene Mensch nach dem Sündenfall, der sündige Mensch, wird Fleisch genannt, eben im Gegensatz zum Geist. Und wenn man Fleisch isst, dann vertraut man auch auf Fleisch. Was bedeutet das konkret? Man vertraut auf menschliche Abstammung, man vertraut auf menschliche Intelligenz, auf menschliche Kraft und schließlich auf menschliche Leistung. Das alles ist Fleisch. Darauf vertrauen. Abstammung, Intelligenz, Kraft, Leistung. Und das sieht dann so aus, ja, wenn man darauf vertraut, dann will man seine eigene Gerechtigkeit erreichen, indem man sich anstrengt aus seinem Fleisch. Ich will das noch ein bisschen weiter ausführen, damit das auch ankommt bei uns. Sonst denken wir, ja, die Juden, die haben auf Fleisch vertraut, Paulus. Aber was hat das mit mir zu tun? Ein Reicher vertraut auf sein Geld. Ein Athlet vertraut auf seine Körperkraft. Ein schönes Mädchen vertraut auf seine Schönheit. Ein Intelligenzler, der mehr Software mitbekommen hat, der vertraut auf seine Klugheit. Ein Frommer, worauf vertraut denn der? Auf seine Frömmigkeit. Logisch, auf sich selbst, auf seine eigene Gerechtigkeit. Und das sieht dann ungefähr so aus, ja? Wenn man auf sich selbst vertraut, auf Intelligenz, Energie, Frömmigkeit, Wissen und so weiter. Sich verlassen auf, vertrauen auf Fleisch. Wenn du so unterwegs bist, ich sag dir, das ist ein sehr, sehr wackeliger Stand. So wirst du nicht zum Ziel kommen. Denn die unweigerliche Nebenwirkung vom Vertrauen auf Fleisch ist Stolz. Wenn man selbst Dinge kann und weiß und tut und so weiter und hat, darauf ist man stolz. Das ist eine unweigerliche Nebenwirkung. Das kannst du nicht verhindern. Ich habe einen Lieblingsautor, ihr werdet nachher ein Buch von ihm sehen. Es ist Fritz Binde, ein Mann, der schon vor 1921 gestorben ist. Ja, aber er sprach von der Dreieinigkeit aller unbußfertigen Leute. Er sagte, sie haben selbst Klugheit im Kopf, selbst Können im Arm und selbst Gerechtigkeit im Herzen. Darf ich nochmal wiederholen? Die Dreieinigkeit aller unbußfertigen Leute. Selbst Wissen im Kopf, selbst Können im Arm, selbst Vertrauen und selbst Gerechtigkeit im Herzen. Das, die Nebenwirkung ist Stolz. Und nun, es gibt ein Volk, auf das schauen wir nicht herab, sondern wir verdanken ihm viel. Und das ist das Volk Israel, aus dem Paulus kam und auch der Herr Jesus. Und sie haben damit wirklich noch mehr zu kämpfen als andere. Schaut, Paulus sagt, er war von diesem Geschlecht Israel. Das ist Nationalstolz. Der hätte zu keinem anderen Volk gehören wollen. Nicht zu den Griechen, nicht zu den Ägyptern, nicht zu den Deutschen. Paulus, der war stolz, dass er ein Jude war. Vom Stamm Benjamin, das ist Familienstolz, aus dem Stamm kam der erste König von Israel, Saul, dessen Namen trug Saulus. Er war nach diesem König benannt, er war stolz auf den Stamm Benjamin. Er war ein Hebräer von Hebräer, das ist Bildungsstolz, das waren die Kernjuden, echte Hebräer, nicht irgendwelche Auslandsjuden. Ja? Er war ein Kernjude, Bildungsstolz. Er war ein Pharisäer, das ist frommer Stolz. Das war die eifrigste Gruppe unter den Juden, die es je gegeben hat. Ihr seht, darauf kann man stolz werden. Das ist Vertrauen auf Fleisch. Da hat er gar noch nichts geleistet, ja, noch gar nichts getan. Und doch ist er stolz auf diese Dinge, nämlich seine Herkunft aus Israel, aus dem Stamm und so weiter und die Zugehörigkeit zu den Pharisäern. Ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, nur Israeliten könnten stolz sein auf ihre Religion und so weiter. Wir finden ein Beispiel in der Bibel, dass auch Heiden sehr, sehr stolz sein können auf ihre Religion und Herkunft und so weiter. Und ich meine Naaman, den syrischen General, den wir alle kennen von der Kinderstunde an. Ja, schaut, die Juden sagen, dass Stolz eine siebenfache Wurzel hat. Und wir finden, dass Naaman auf sieben Dinge stolz war. Und er war kein Jude, er war ein Syrer, ein Heide. Er war stolz auf seinen Intellekt, kann man alles in 2. Könige 5 nachlesen, auf die Beziehungen, die er hatte, auf Geld, auf seinen gesellschaftlichen Stand, auf die religiöse Tradition. Ich sagte, auch Heiden können stolz sein auf ihre religiösen Traditionen, auf seine Nationalität und schließlich auf sein Ego. Und dann musste er ins Wasser steigen und er wollte nicht in die Dreckbrühe des Jordan, aber er musste ins Wasser steigen und jetzt versteht ihr, warum er 7-mal untertauchen musste. Weil der Stolz eine siebenfache Wurzel hat, musste er 7-mal untertauchen. Das sind alles Zusammenhänge. Saulus, haben wir gesehen, vor 2000 Jahren war stolz, hatte religiösen Stolz und Nationalstolz. Und wie kann das heute aussehen im 21. Jahrhundert? Saulus war beschnitten am 8. Tag. Heute sind viele stolz und sagen, ich bin getauft. Ich bin in der Urkirche getauft, in der katholischen. Oder die anderen sagen, ich bin in der Kirche von Martin Luther getauft. Ich auch übrigens, mit 6 Wochen haben sie mich über einen Taufstein gehalten und einen gut gemeinten kirchengeschichtlichen Irrtum an mir vollzogen. Ich habe das aber meinen Eltern nie vorgeworfen. Ja, sie wussten es nicht anders, sie haben das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Vom Geschlecht Israel, heute sagen Leute, ich gehöre zu dieser Kirche. Eben wie ich sagte, zur katholischen, römisch-katholischen, die größte der Welt. Oder zur evangelischen, zur protestantischen. Da sind aber oft nur noch Protestanten übrig geblieben, anstatt von Protestanten. Ja. Vom Stamm Benjamin, das könnte heute heißen, ich gehöre zum Bistum Freising bei München. Oder Paderborn hier in Nordrhein-Westfalen, das reichste Bistum der Welt. Über 5 Milliarden Euro Besitz, das Bistum in Paderborn, nicht weit weg von hier. Hebräer von Hebräern, ich bin praktizierender Christ. Ich bin überall dabei. Auf mich kann man sich verlassen. Nach dem Gesetz ein Pharisäer, ich nehme es 100%ig ernst. Seht ihr, so sieht das heute aus, wenn sich Menschen auf Fleisch verlassen, auf religiöse Traditionen, die gar keine Grundlage haben in der Bibel, oder auf eigene Kraft und Anstrengung, nach dem Gesetz ein Pharisäer, untadelig, ich tue Recht und scheue niemand, sagen heute, ich bin untadelig. Und schaut, manchmal sagt ein Bild mehr als 1000 Worte. Jetzt müsst ihr euch ein bisschen wappnen, jetzt kommt ein schockierendes Bild. Also keine Angst, die Kinder können das ruhig sehen, ist nichts. Aber das müsst ihr mal einen Augenblick auf euch wirken lassen. Das ist doch furchtbar, oder? So werden viele Menschen um ihre Seligkeit betrogen. Man sagt ihnen, du kriegst hier alles in unserer Kirche, von der Wiege bis zur Bahre. Und am Ende sind sie betrogen, sind sie verloren für eine Ewigkeit, weil sie nie das wahre Evangelium gehört haben. Ist das nicht erschütternd? Es gibt auch Menschen in Freikirchen, die denken, ich gehöre zur Freikirche und passt alles. Es liegt nicht an der Kirchenzugehörigkeit und an vermeintlichen Sakramenten. Wir brauchen Christus und eine lebendige Beziehung zu ihm und das Vertrauen allein auf ihn und auf sein Werk. Kehren wir zurück zu Saulus. Wir haben ihn eben gesehen, ein religiöser Mensch, der sich auf Fleisch verlassen hat, auf alles, was wir aufgezählt haben. Und diese in sich geschlossene Welt des religiösen Idealisten Saulus, die konnte nur von außen aufgerissen werden. Und sie bekam ihren Todesstoß vor Damaskus, als der auferstandene, erhöhte Herr dem Saulus begegnete und ihn zu Boden warf. Auch er musste runter vom hohen Ross, ja, wie ein naher Mann, der sich beugen musste. Es geht nicht anders. Gott, der Hohe und Erhabene, will, dass wir stolzen Menschen uns beugen, dass wir unseren Stolz ablegen. Und das musste auch Saulus tun. Jesus von Nazareth erkannte dann, Paulus ist nicht der Todgeglaubte, sondern der Lebendige. Er begegnete ihm ja. Einem Lebendigen kann man begegnen. Mir ist er auch begegnet. Nicht so wie dem Saulus, aber mir ist er begegnet. Hier in Nordrhein-Westfalen. Zwischen betrunkenen Soldaten. Auf dem NATO-Flieger Horst Nörvenich. Im Jahre 1980. Als ich dort auf meine Knie gegangen bin. Und den Herrn Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland gefunden habe. Jesus erkannte, Saulus ist kein Sektierer, dafür hatte er ihn gehalten, sondern der Sohn des Hochgelobten. Er ist der Messias von Israel, der, auf den das ganze Volk wartete. Das alles ging Paulus innerhalb von kurzer Zeit auf. Das bedeutete für Saulus, sein ganzer bisheriger Weg war falsch. Das muss man erstmal verstehen, wenn man 30, 40, 50, noch mehr Jahre gelebt hat und vertraut hat auf seinen Weg, dass der richtig ist. Und dann eine Umwertung aller Werte, das ist so ein Wunder, wenn das geschieht. Ich besuche immer wieder eine Frau, die ist letzte Woche ins 105. Lebensjahr gegangen. Diese Frau lebt in Mannheim alleine in einer Vier-Zimmer-Wohnung und macht alleine Körperpflege. Es gibt Sachen, kann ich euch sagen, ja. Und diese Frau ist katholisch und sie ist im 105. Lebensjahr und noch nicht errettet. Beim letzten Besuch bei ihr hätte ich sie beinahe so am Kragen genommen und geschüttelt und gesagt, wollen Sie das jetzt endlich verstehen, ja. Rufen Sie den Namen des Herrn Jesus an. Wir haben über den Schächer gesprochen. Ich habe gesagt, er hat den Namen des Herrn angerufen. Seht ihr, und sie muss erkennen, dass sie 104 Jahre lang falsch, religiös falsch gelebt hat. Nicht Christus allein als ihren Herrn und Retter und allein auf sein Werk vertraut hat. Das muss sie erkennen. Und ich bete dafür mit meiner Frau. Ich möchte das so gerne erleben, dass ein Mensch, der über 100 Jahre alt ist, noch gerettet wird. Eine 91-Jährige, da durfte ich das schon mal erleben. Aber 104, das wäre wirklich Weltrekord, ja, in Anführungsstrichen. Er, Saulus, war nicht ein tadelloser, frommer Mann, sondern ein Lästerer und Verfolger. Ihr müsst euch mal vorstellen, was da bei Paulus alles zusammenbrechen musste. Das geht nicht so einfach. Wir laden manchmal Menschen ein und dann sitzen sie hier und dann halten wir ihnen einen Vortrag, 45 Minuten, und dann denken wir, jetzt bekehren die sich. Ja? Wie soll das denn gehen? Da muss eine Erschütterung kommen, da müssen Dinge passieren, wie hier bei Saulus. Und bei ihm war es so, er begegnete ja auch dem Auferstandenen anders als wir heute, ja, leiblich. Er, der religiöse Eiferer, war ein Feind Gottes. Und da gab es für Saulus nur eine angemessene Reaktion. Und zwar die bedingungslose Kapitulation. Er wusste, er ist der Herr. Gestern Abend haben wir gehört, er hat ihn verherrlicht. Er hat anerkannt, er ist der Herr. So beginnt ein Leben, das Christus verherrlicht, indem man anerkennt, er ist der Herr und kapituliert vor ihm. Saulus wurde von Christus ergriffen. Zunächst war er 3 Tage allein im Haus des Judas in Damaskus. Gott hatte ihm die Augen verschlossen, damit er nicht die Pracht dieser Stadt sehen konnte. Damaskus war damals schon eine sehr attraktive Stadt. Gott hatte ihm die Augen geschlossen und er saß da alleine. Er aß nicht, er trank nicht, er dachte über sein Leben nach. Und dann heißt es, siehe, er betet. Nicht religiöse, auswendig gelernte Gebete runtergeleiert, sondern jetzt hat er gebetet. Jetzt hat er den Namen des Herrn angerufen. Hananias kam zu ihm, legte ihm die Hände auf und Saulus rief den Namen des Herrn Jesus an. Das muss man machen, um gerettet zu werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Ist eine absolute Verheißung in der Bibel. Es hat Gott versprochen, wenn ein Mensch den Namen des Herrn anruft, wenn die Frau in Mannheim mit ihren 104 Jahren und 2 Wochen alt jetzt den Namen des Herrn Jesus anruft, dann wird sie gerettet, auch wenn sie 104 Jahre lang falsch gelebt hat. Er ließ sich sofort taufen. Also wir wären alle erstmal über den Kühlschrank hergefallen, ja, nach 3 Tagen nicht essen und trinken. Aber er ließ sich erstmal taufen, er starkte im Wort und fing an, Christus zu predigen. Bei Paulus ging es gleich ab, ja. Der ist wie ein Senkrechtstarter losgestartet. Der hatte ja auch die Voraussetzungen dafür. Und ihr seht, bei Saulus, es musste von außen kommen, dieser religiöse Idealismus, in dem er lebte, er musste von außen aufgebrochen werden, indem Christus in sein Leben kam. Bei uns wird es nicht so dramatisch sein. Viele von euch haben eine Bekehrung erlebt. Ich wünschte alle, aber ich weiß nicht, ob ich das schon so sagen kann. Aber viele haben sie erlebt. Und heute schaue ich mir manchmal Menschen an und höre auch das eine oder andere Zeugnis, also Lebensbericht. Und dann frage ich mich, wo ist das Erkennen des falschen religiösen Weges? Wo ist die Buße, die echte Umkehr zu Gott? Wo ist das wirkliche Erkennen der Person Jesu und das Ergriffenwerden von ihm? Versteht ihr, was ich meine? Wo ist der Bruch? Man kann sich nicht einfach so langsam in die Gemeinde, in das Reich Gottes so hineinbewegen, Millimeter für Millimeter. Irgendwo, auch wenn du hineinwächst im Glauben, irgendwo muss dieser Bruch sein, wo du erkennst, du hast bisher auf Fleisch vertraut und du musst dein ganzes Vertrauen im Blick auf deine ewige Errettung auf Christus setzen. Da muss ein Bruch passieren. Und bei Paulus war dann klar, dass er das Alte hinter sich lässt. Das hat er als falsch erkannt. Und wenn man das Alte als falsch erkannt hat, kann man sich davon trennen. Und so sagt er hier, ich vergesse, was da hinten liegt. Das werden wir gleich noch lesen. Er meint eben seine religiöse Karriere im Judentum, auf die er vorher so stolz war, sich so einen Stiefel eingebildet hat. Er vergisst es. Er wusste, das hat keinen Wert vor Gott. Seine zentnerschwere Schuld, er hatte Christen verfolgt, an seinen Händen hatte Blut geklebt. Er hatte die Oberaufsicht, als Stephanus gesteinigt wurde. Und somit alle Sünden bis zu seiner Errettung in Damaskus. Aber auch seit seiner Errettung war er nicht ohne Sünden geblieben. Seine Sünden seit seiner Errettung, also in der Zeit der Nachfolge. Alles dürfen Christen vergessen, wenn sie aufrichtig Buße getan haben und wenn sie diese Dinge unter das Blut Jesu Christi gebracht haben. Das Blut Jesu Christi, gestern Abend haben wir auch ein schönes Lied davon gesungen, ist etwas ganz Besonderes in der Bibel. Das Blut von Böcken und Stieren und Schafen kann Sünde nicht wirklich wegnehmen. Im Alten Testament wurden die Sünden der Israeliten nur bedeckt mit dem Tierblut. Aber sie waren noch da. Sie waren wie unter den Teppich gekehrt. Und dann sind sie unter dem Teppich, ist der Dreck unterm Teppich. Man kann ihn wieder hervorholen, er ist nur zugedeckt. Und so war das mit den Sünden der Israeliten. Sie waren unter dem Tierblut nur bedeckt. Aber das Blut Jesu Christi bedeckt unsere Sünde nicht nur, es löscht sie aus, es nimmt sie weg, es macht sie so, als wären sie nie geschehen. Sie sind wirklich nicht mehr existent und Gott sieht sie nicht mehr und wir brauchen sie auch nicht mehr hervorholen. Der Teufel versucht immer Dinge wieder hervorzuholen, aber das dürfen wir nicht zulassen. Niemals holt Gott etwas unter dem Blut Jesu Christi wieder hervor. Es geht nicht. Es ist nicht mehr existent, was immer gewesen sein mag. Und wenn wir einen Mord begangen hätten, eine Abtreibung, wenn wir ganz schlimme Dinge getan hätten, wenn wir Ehebruch begangen hätten mit der Frau oder dem Mann eines Freundes, es wäre vergeben, es wäre unter dem Blut Jesu Christi ausgelöscht. Und darum müssen wir das Alte hinter uns lassen. Und das muss jedem von uns klar sein. Und das müssen wir wirklich verstanden haben. Da darf nichts mehr sein, was mich aus dem alten Leben noch anklagt. Natürlich kann ich mich noch dran erinnern, aber es ist vor Gott geklärt. Meine Vergangenheit ist abgekoppelt wie ein Eisenbahnwaggon. Sie wird mich nicht mehr von Gott trennen. Es ist im Licht Gottes alles bereinigt und ich darf nach vorne schauen. Nur so kann man zielorientiert leben, wenn das Alte wirklich sauber geklärt ist. Nun lesen wir die Verse 7 und 8. Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 7 und 8. Paulus hat aufgezählt, auf was er alles stolz gewesen war. Und jetzt schaut Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, er gebraucht jetzt Ausdrücke aus der Kaufmannssprache. Wie Verlust und Gewinn kennt jeder Kaufmann, ja, jeder Unternehmer. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Das sind zwei wunderbare Verse und ich hoffe, ich kann euch die jetzt so richtig lieb machen. Jetzt müsst ihr bitte gut mitdenken. Ihr denkt immer mit, das weiß ich, aber jetzt brauche ich mal eure Hilfe. Wann und wo war Vers 7? Schaut noch mal ganz genau hin. Was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Wo war das? Das war in Damaskus. Das war bei seiner Bekehrung. Das war also 33 nach Christus mit größter Wahrscheinlichkeit. Ja? Nachdem Jesus Christus gekreuzigt worden war, und wir wissen nicht genau, wir können es nicht hundertprozentig sagen, aber ich nehme jetzt mal das Jahr 33 nach Christus. Auf jeden Fall vor oder in Damaskus. Und jetzt müssen wir fragen, wann und wo war Vers 8? Wir lesen da wahrscheinlich einfach so drüber, so ist mir das auch lange Zeit gegangen, ist mir gar nicht aufgefallen, dass hier ein großer Zeitsprung ist. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust. Merkt ihr? Präsens, Gegenwart. Jetzt achtet Paulus das immer noch für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Wann schreibt er das? 61 nach Christus in Rom. Also 28 Jahre später, fast 30 Jahre später, kann er immer noch sagen, ich achte das alles für Verlust. Ich habe keinen Fehler gemacht, als ich das sausen habe lassen, dieses ganze Vertrauen auf Fleisch. Ich habe Christus gefunden und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ihr seht, 28 Jahre später konnte er das immer noch sagen. Und wir haben begonnen mit dem Kanarienvogel. Liebe Brüder, liebe Schwestern, wollen wir uns fragen, singt unsere Seele noch? Freuen wir uns noch an Christus und seinem herrlichen Evangelium? Ich weiß nicht, wie lange du dem Herrn Jesus gehörst und nachfolgst. Vielleicht sind hier Menschen, die haben erst vor einiger Zeit einen Anfang gemacht im Leben mit dem Herrn. Vielleicht erst vor 1, 2, 3 Jahren. Aber hier sitzen garantiert auch welche, die folgen schon Jahrzehnte dem Herrn nach. 30, 40, 50 oder noch mehr Jahre. Und ist das möglich, dass wir uns heute noch genauso an ihm und seinem Evangelium, seiner Gnade freuen, wie am Tag unserer Bekehrung? Oder ist das vielleicht sogar gewachsen? Oder haben giftige Gase deine Freude erstickt und du singst gar nicht mehr? Du machst noch alles mit, weil du dir keine Blöße geben willst, aber innerlich ist dein Herz leer? Es ist heute ein großes Problem in den Gemeinden. Leere Herzen der Gläubigen, die mit allem Möglichen gefüllt sind, aber nicht wirklich mit Christus. Christus, er wird im Philipperbrief, schaut mal, Anfang und Ende genannt, sagt Paulus in Kapitel 1. Er nennt ihn mein Leben in Kapitel 1, mein Gewinn, Kapitel 3, Vers 8, meine höchste Erkenntnis, meine Gerechtigkeit, Vers 9, mein Ziel, Vers 14, meine Hoffnung, Vers 20, meine Freude, Kapitel 4, Vers 4, mein Friede, 4, Vers 7, meine Kraft, Kapitel 4, 13 und schließlich mein Reichtum, Kapitel 4, 19. Ist das nicht großartig, wie Paulus den Herrn Jesus groß macht im Philipperbrief? Wir sagten, er nennt den Namen Christus 26 Mal in 104 Versen. Ja, das ist in eine Dichte, wie wir sie in keinem anderen der Briefe finden und Schriften der Bibel. Paulus, gefangen in Rom, in widrigen Umständen, aber sein Herz ist voll mit Christus. Also ich bin einfach nur erstaunt darüber und freue mich und möchte von Paulus lernen. Christus. Und nun lesen wir noch die Verse 9 bis 11. Dann schließen wir diese Bibelarbeit ab. Vers 9. Also um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Paulus sagt hier, Christus ist seine Gerechtigkeit geworden. Und das ist auch so ein großer Satz, das ist so wie ein 500-Euro-Schein, mit dem man im praktischen Leben gar nicht viel anfangen kann. Geh mal an eine Tankstelle, da wird er nicht angenommen, ja. Steht überall an den Zapfsäulen, wir nehmen keine 500er und 200er an. Den musst du wechseln in kleine Münzen, damit du etwas anfangen kannst. Schaut, wir sehen hier das Kreuz. Und an diesem Kreuz geschah etwas Einmaliges, Einzigartiges, Unwiederholbares, ein für allemal, geschah dort Folgendes. Gottes fordernde Gerechtigkeit, die niemals ein Mensch erfüllen könnte, keiner erfüllt hat und auch zukünftig niemand erfüllen könnte. Auch ein Albert Schweitzer hat das nicht erfüllt. Eine Mutter Teresa hat das nicht erfüllt. Und kein anderer. Die wandelte sich am Kreuz in eine schenkende Gerechtigkeit. Gottes fordernde Gerechtigkeit, das ist seine Heiligkeit. Da müsstest du so sein, dass du nie eine Sünde begangen hättest, aber selbst das würde nicht reichen. Du dürftest auch keine sündige Natur haben. Hast du aber. Du bist mit einer sündigen Natur zur Welt gekommen. Du passt so nicht in den Himmel. Selbst wenn du alles richtig gemacht hättest, würde es nicht ausreichen. Du brauchst Gottes schenkende Gerechtigkeit und die kriegst du, wenn du zum Kreuz kommst, wenn du deine Lumpen, deine zerrissenen und stinkenden Lumpen vor dem Kreuz ablegst und das reine weiße Kleid der Gerechtigkeit Jesu Christi anziehst. Das wird dir geschenkt. Das kannst du nicht erarbeiten. Das kann dir keine Kirche geben. Das kann dir keine Sakramente geben. Das kann dir nur Christus geben. Und das ist passiert, als du zum Kreuz gekommen bist. Wenn das so ist, ja, wenn du diesen Kapitulationsschritt gewagt hast, wenn du vor dem Kreuz dich gebeugt hast und deine eigene Gerechtigkeit hast fahren lassen, dann wurde dir die neue Gerechtigkeit Jesu Christi geschenkt. Paulus schreibt im Korintherbrief, darf ich hier einfügen, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wegen dieser beiden Worte habe ich den Vers hier reingenommen. Das Alte ist vergangen, ist erledigt, ist vorbei, Neues ist geworden. Und ich kann jetzt nicht alles aufführen, was alles neu geworden ist. Aber der entscheidende Ausdruck ist hier in Christus. Weißt du, dass Paulus diesen Begriff in Christus 216 Mal gebraucht in seinen Briefen? Außerhalb der Paulusbriefe kommt er nur noch 4-mal vor. Aber Paulus gebraucht ihn 216 Mal. In Christus, das ist der entscheidende Begriff. Das ist das Neue. Ich bin nicht mehr in Adam. Ich bin in Adam geboren. Du auch. Wir alle sind in Adam geboren worden. Und die Frau Swoboda in Mannheim, die ist im 105. Lebensjahr und ist immer noch in Adam. Und man kann auch 120 werden und immer noch in Adam sein. Und in Adam ist man verloren. In Adam wird man den Himmel nicht sehen. Man muss in Christus sein. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das ist das, was geschieht, wenn ich unter dem Kreuz alles ablege, was mit Adam zu tun hat. Und dann bin ich in Christus von diesem Moment. Gott sieht mich in Christus an und sagt, Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist das Entscheidende. In Christus bin ich vollkommen gemacht, mit einem Opfer für immer vollkommen gemacht. Ich bin heilig, ich bin unantastbar, ich bin unanklagbar bis in alle Ewigkeit, wenn ich in Christus bin. Das ist die Lehre, die Paulus gebracht hat. Er ist der Apostel der Identität in Christus. Kein anderer, sondern er. Darum gebraucht er das 216 Mal. In Christus, in ihm oder im Herrn, meint immer dasselbe 216 Mal. Paulus wollte Christus erkennen. Er war jetzt in ihm. Er hatte ein neues Leben, eine neue Identität. Aber er wusste, das kannst du nicht im Augenblick der Bekehrung alles fassen, was dir da geschenkt wird, sondern Paulus war schon fast 30 Jahre mit dem Herrn unterwegs und wollte immer noch Christus erkennen. Und ich hoffe, hier sind Geschwister, die auch schon lange mit dem Herrn unterwegs sind, aber ihn immer noch besser erkennen wollen. Auf der Grundlage der Glaubensgerechtigkeit, dass uns die Gerechtigkeit geschenkt wurde, auf der Grundlage der Identität in ihm, dass wir in Christus sind und nicht mehr in Adam und durch die Kraft seiner Auferstehung, die dann auch in unserem Leben wirkt und durch die Gemeinschaft seiner Leiden. So wollte Paulus Christus immer tiefer erkennen. Das ist der Weg, den er beschreibt. Da musst du also nicht meditieren und eine Kerze anzünden. Da brauchst du keine Waldspaziergänge machen und denken, jetzt kommst du tiefer in die Gemeinschaft mit ihm oder dich mystisch versenken. Das sind alles falsche Wege. Hier, das ist der Weg, den Paulus zeigt. So kann man Christus immer tiefer erkennen. Gestern Abend haben wir diese Skizze gesehen. Das ist der Weg, den der Herr Jesus gegangen ist. Ich darf es noch einmal zeigen. Er war in Gottesgestalt beim Vater. Er nahm Menschengestalt an, Knechtsgestalt, Sklavengestalt, Kreuzesgestalt, Todesgestalt. Er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und weil er sich freiwillig erniedrigt hat, ging es nicht anders. Gott musste ihn erhöhen. Das macht Gott bei allen, die sich erniedrigen, die erhöht Gott. Und so hat Gott Jesus erhöht und hat ihm die Lebensgestalt gegeben und schließlich die Herrschergestalt. Und jetzt ist euch schon mal aufgefallen, ihr lieben Schriftgelehrten und ist euch schon mal aufgefallen, Paulus, der wurde den gleichen Weg geführt. Er war vom Geschlecht Israels, er war ein Verfolger der Gemeinde, er hat alles für Verlust geachtet, er hat die Gemeinschaft seiner Leiden erlebt, er wurde seinem Tode gleichgestaltet. Paulus wurde den gleichen Weg geführt und dann die Kraft seiner Auferstehung zu erleben und schließlich die Herausauferstehung, sagt er wörtlich, aus den Toten. Also Paulus hofft, wenn die Entrückung geschieht, dass er dann mit denen, die zuerst auferstehen werden und mit den lebenden Christen vereinigt wird. Herausauferstehung aus den Toten. Ihr seht, Paulus war so verwachsen mit Christus, dass er auch in seinem Leben den gleichen Weg geführt wurde und auch für uns ein wunderbares Modell gibt. Paulus, der gleiche Weg in Philipper 3, wie der Herr Jesus in Philipper 2. Lieber Bruder, liebe Schwester, wir haben mit diesem Kanarienvogel begonnen und wir haben uns die Frage gestellt, singt unsere Seele noch? Ich darf es ganz persönlich formulieren. Singt deine Seele noch? Singt meine Seele noch? Freuen wir uns noch an Christus und an seinem Heil, an seinem Evangelium, an allem, was uns in ihm geschenkt ist? Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis? Wollen wir uns wieder neu an Christus und seinem herrlichen Evangelium freuen? Also, wenn das keine Freude ist, was er uns gebracht hat. Er hat uns alles zurückgebracht, was Adam uns geraubt hatte. Alles in ihm und noch mehr. Ich bin mit dem Vortrag zu Ende, aber ich möchte euch wie immer noch 2, 3 Bücher zeigen. Jetzt habe ich leider vergessen zu gucken, ob von diesem Buch überhaupt noch welche da sind. Ich glaube, ich hatte nur 3 dabei. Hans-Peter Reuer, er war auch einer, der Christus gepredigt hat, der ihn gelebt hat, der wusste, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist ja eine Botschaft, die besonders von den Fackelträgern verbreitet wurde und wird immer noch. Und sein bestes Buch, mit Abstand bestes Buch aus meiner Sicht, heißt, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Das ist der Weg, den wir eben gesehen haben, den auch Paulus geführt wurde. Und ich habe nicht geguckt, leider, ich habe es vergessen. Ich weiß nicht, ob noch eine CD da ist. Das Buch gibt es eben auch als Hörbuch. Dann habe ich euch vorhin verraten, dass mein Lieblingsautor Fritz Binder heißt. Und da ist er abgebildet. Und dieser Mann war ein Atheist, Sozialist, Anarchist und Nietzsche-Anhänger. Geht es noch schlimmer? Wahrscheinlich nicht. Ja? Und war politisch aktiv, so wie der Gregor Gysi heute, war Fritz Binde damals. Der konnte reden, ein ganz begabter Redner, wirklich eine Redegabe außerordentlich. Und manche haben ihm eine politische Karriere zugetraut, bis zum Reichskanzler. Aber dann kam er mit 33 Jahren zum Glauben. Durch seine Frau, die ihm das Büchlein Der Weg dem Lamme nach von Steinberger gegeben hat. Und er hat es 2-mal gelesen und sich bekehrt. Das war 1903, kam er zum Glauben. Er ging ein Jahr in die Schweiz zu Georg Steinberger, der dieses Buch geschrieben hatte, Der Weg dem Lamme nach, war bei ihm in der Schule und sagte dann nach 9 Monaten, früher las ich 1000 Bücher und vernachlässigte das eine. Jetzt lese ich das eine und vermisse sie alle nicht mehr. Er meinte die Bibel. Er hat ein Dreivierteljahr nur noch die Bibel gelesen. Und dann kam er 1905 in meine nordhessische Heimat südlich von Kassel, wo ich aufgewachsen bin. Da lebten damals meine Großeltern, Heinrich und Katharina Plock. Und die hatten ihren ersten Sohn verloren. Gott hat ihnen insgesamt 10 Kinder geschenkt, aber dieser erste, der starb mit 5 Jahren. Sie waren in Leid, in Trauer. Und dann hörten sie, dass dieser Fritz Binde Bibelstunden hält, in einem Ort weiter, 8 Kilometer entfernt. Dann sind sie nach einem langen Arbeitstag abends mit dem Fahrrad oder zu Fuß 8 Kilometer hingelaufen in die Bibelstunden und wieder 8 Kilometer zurück. Und dort in den Bibelstunden haben sie sich bekehrt. Und dann kam großer Segen in die Familie meiner Großeltern, nämlich sie waren zum Glauben gekommen, 1905, und alle ihre Kinder, die noch am Leben waren, von den 10 Kindern, sind 3 früh gestorben. 7 sind groß geworden und alle 7 haben sich bekehrt und alle 7 haben einen gläubigen Ehepartner gewählt. Das ist auch selten und das war großer Segen. Darunter mein Vater, der hieß auch Heinrich Plock, wie der Großvater, und er hat auch eine Katharina Plock geheiratet, wie seine Mutter hieß. Ja, so war das. Und das waren meine Eltern. Und so ist großer Segen in unsere Familie gekommen durch diesen Mann. Gott hat diesen Mann gebraucht. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich mal 4 seiner Bücher veröffentlichen dürfte. Die waren lange Zeit vergriffen. Dieses hier ist das tiefste Buch, das ich je gelesen habe, von einem Menschen geschrieben. Die Bibel ist in einer eigenen Liga. Ich lese am liebsten meine Bibel, habe ich ja auch heute Morgen gemacht, mache ich seit 45 Jahren jeden Morgen, wenn es irgendwie geht. Und wenn es am Morgen nicht geht, hole ich es später nach. Aber ich habe jeden Tag meine Bibel gelesen und trotzdem von Menschen geschriebenen Büchern. Ich habe einige gelesen, ich will nicht angeben, ja, es spielt keine Rolle wie viele, aber dieses ragt heraus. Ich habe einfach noch von keinem Menschen so tiefe Gedanken gelesen. Vom Geheimnis des Glaubens heißt das Buch. Da entfaltet er vom Geheimnis des Wortes, vom Geheimnis des Kreuzes, vom Geheimnis der Nachfolge. So geht er durch verschiedene geistliche Themen und entfaltet seine Gedanken. Es gibt auch einen Roman von ihm, aber da bin ich nicht sicher, ob ich den dabei habe oder vergessen habe zu Hause. Genesene Seelen. Das ist natürlich kein Unterhaltungsroman, sondern ein Lehrroman. Und viele, die das Buch gelesen haben, sagen, da hat er seine eigene Geschichte verarbeitet in diesem Roman. Genesene Seelen, da wird beschrieben, wie 2 Männer zurechtkommen. Und wenn ich dieses Buch empfehle, sage ich den Leuten immer, das darf man nicht abends anfangen zu lesen. Es wird einen die Nacht kosten. Man wird nicht aufhören können. So spannend, so ein wunderbarer Spannungsbogen. Der war so begabt, der Mann. Der hat das wirklich so großartig aufgebaut. Man kann schier nicht aufhören zu lesen bis zum Ende. Und darum, ich hoffe, ich habe doch welche dabei. Aber wenn nicht, dann verzeiht mir. Kriegt ihr in jeder Buchhandlung, auch in jeder weltlichen. Ihr müsst nur den Titel wissen und den Autor oder manchmal reicht auch der Titel schon und dann finden Sie das für euch und ihr könnt es bestellen. Ja, bestellt es nicht unbedingt bei Amazon. Der Mann hat schon 150 Milliarden, der Bezos. Ja, müsst ihr nicht auch noch bereichern. Bestellt es lieber in der christlichen Buchhandlung. Da stirbt nämlich einer nach der anderen. Das haben manche Christen scheinbar auch noch nicht richtig bedacht. Bitte unterstützt die christlichen Buchhandlungen und Verlage. Ja, das waren die Bücher, die ich euch zeigen wollte. Und jetzt ist es Punkt 5. Jetzt können wir schließen, aber nicht ohne Gebet. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für das herrliche Zeugnis von Paulus, der einmal ein Saulus war und auf Fleisch vertraut hat. Und er konnte wirklich auf jede Menge Dinge vertrauen, die von Menschen kamen. Aber er hat alles losgelassen, wie Dreck, wie Kot geachtet, weil er dich gefunden hatte und den Wunsch hatte, dich noch tiefer zu erkennen. Und danke, dass er auch fast 30 Jahre nach seiner Bekehrung immer noch ganz von dir erfüllt war. Und Herr, seine Seele hat gesungen bis zum letzten Tag. Und du siehst auch uns, jeden von uns, die Jungen und die Alten. Du weißt, wie es steht, mit was unser Herz gefüllt ist. Wir dürfen dich bitten, reinige uns von allem, was da nicht hineingehört, und fülle uns wieder neu mit dir, mit deinem Heil, mit deinen Gedanken, mit deinem Segen, mit dem geistlichen Segen aus der Himmelswelt. Und lass unsere Seele wieder singen. Darum dürfen wir dich in dieser Stunde bitten. Amen.